direkt auch dann was zu sagen, wenn wir an der Stelle sind. Ilka, ansonsten würde ich jetzt auch gern direkt an dich übergeben mit dem IC-Update.
Ja, gerne. Vielen Dank. Wir hatten beim letzten Mal in der letzten Sitzung vor der Sommerpause über die IFS-IC-Aktivitäten berichtet und ein aktueller Punkt war die Aktualisierung der Agenda-Entscheidungen, die Bezug nehmen auf IS1, wo sich jetzt IS1 künftig ersetzt wird durch IFS 18. Und wir hatten den grundsätzlichen Ansatz schon vorgestellt und uns für heute auch nochmal die inhaltliche Befassung vorgesehen. Der grundsätzliche Ansatz ist der, dass der Board selber festgestellt hat und die Befassung IFS-IC ergeben hat, dass es eine ganze Reihe von Agenda-Entscheidungen gibt, die Bezug auf bestehende Vorschriften in IS1 Bezug nehmen. Mal mehr, mal weniger ausführlich. Und im Zuge der Überarbeitung sind einige der Vorschriften von IS1 unverändert nach IFS 18 übernommen worden, aber eine ganze Reihe von neuen Vorschriften sind halt hinzugekommen, beziehungsweise in ganz vielen Bereichen haben sich die Vorschriften auch geändert. Und das betrifft vor allem, das werden wir gleich sehen, eben so die Vorschriften, die neuen Grundsätze zur Aggregation, Disaggregation, da haben sich halt Neuerungen ergeben. Und der ISB, IFS-IC, stand jetzt vor der Herausforderung, was machen wir mit diesen ganzen Agenda-Entscheidungen, die Bezug auf IS1 nehmen, wie gehen wir damit um? Und das grundsätzliche Prozedere war, dass man sich erstmal orientiert hat an einer Konkordanztabelle, um zu entscheiden, wo haben wir Vorschriften, die unverändert übernommen wurden in IFS 18. Da können wir die Agenda-Entscheidungen relativ einfach aktualisieren, weil wenn die Vorschrift sich nicht geändert hat, ersetzen wir den Verweis durch die neuen Vorschriften in IFS 18. Aber es gibt halt eben auch Bereiche, wo sich die Inhalte in IFS 18 dann gegenüber IS1 geändert haben. Und in der Form wurde das abgeschichtet und die Agenda-Entscheidungen, wo die Vorschriften unverändert übernommen wurden, wurden aktualisiert. Und es blieben unter dem Strich dann noch 10 Agenda-Entscheidungen übrig, wo eben keine 1:1 Entsprechung zwischen IS1 und IFS 18 vorhanden sind. Und da war dann der Auftrag des Boards an das IFS-IC, es wäre schön und wichtig, wenn wir diese Agenda-Entscheidungen, also wir müssen irgendwas tun, müssen entweder zurücknehmen, weil der Kontext oder so können sie nicht stehen bleiben, die Vorschriften von IS1 sind so nicht mehr vorhanden. Wir müssen also entweder sie zurücknehmen oder aber in irgendeiner Form überarbeiten. Und bei dieser Abschichtung sind eben 9 Agenda-Entscheidungen übrig geblieben und das sind jetzt Agenda-Entscheidungen, die erneut konsultiert werden vom IFS-IC. Diese 9 bzw. 10 sind dann auch immer unterteilt worden. Es gibt jetzt 9 Agenda-Entscheidungen, bei denen IS1 bislang nicht im Fokus stand, so übersetze ich es jetzt mal, sondern eben begleitende zusätzliche Erläuterungen, insbesondere zur Entscheidung, ob ein Sachverhalt in der Bilanz gesondert auszuweisen ist, ob ergänzende Erläuterungen in den Notes anzugeben sind. Dass da gab es dann ergänzende Erläuterungen in der Agenda-Entscheidung. Das sind jetzt 9 Fälle und dann gab es den 10. Fall, das ist die Agenda-Entscheidung zu Supply Finance Arrangements. Und die unterscheidet sich dergestalt von den anderen 9 Agenda-Entscheidungen, dass eben diese Agenda-Entscheidung sehr ausführlich so ein Walkthrough durch die IS1-Vorschriften enthält und eben dann ausführliche Guidance geben soll, wie die Vorschriften in IS1 zur Bilanzgliederung, zum Ausweisen der Bilanz anzuwenden sind. Wenn wir uns das erste Mal angucken, wie jetzt die grundsätzliche Vorgehensweise für die 9 Agenda-Entscheidungen ist, dann wollte ich das sehr ausführlich für jede einzelne Agenda-Entscheidung aufgeführt in der Unterlage 4308b. Wir haben links immer den Wortlaut der bisherigen Agenda-Entscheidung verglichen mit den entsprechenden Passagen, wie sie geändert werden sollen durch die jetzt vorliegende vorläufige Agenda-Entscheidung, die zur Konsultation gestellt werden soll. Also beides immer kontrastiert und versucht auch mit den gelben Unterstreichungen kenntlich zu machen, wo und in welchen Bereichen einer Agenda-Entscheidung ist hier eine Aktualisierung vorgenommen worden. Ich wollte an einem Beispiel deutlich machen, dann können wir vielleicht als erstes über den grundsätzlichen Ansatz sprechen. Sie sensiert die Agenda-Entscheidung, Disclosure of Revenues and Expenses for Reportable Segments. Da ging es im Kern um die Frage, ob die Zusatzangabe zu bestimmten Aufwendungen je berichtspflichtiges Element, wie ist die Wesentlichkeit zu bestimmen. Und im Zuge dieser Agenda-Entscheidung wird an diversen Stellen auf Vorschriften in IS1 Bezug genommen. Beispielsweise enthält die bisherige Agenda-Entscheidung eine Aussage dazu, dass eben die Vorschriften in IS1 Textziffer 97, dass wenn bestimmte Beträge, Aufwendungen, Erträge wesentlich sind, dann soll ein Unternehmen dazu zusätzliche Informationen angeben und was wesentlich ist, bestimmt sich eben nach den Vorschriften von IS1. Was das IFSIC jetzt vorschlägt, ist, dass man sich sehr eng an dem aktuellen Wortlaut der bisherigen Agenda-Entscheidung bewegen möchte und möglichst sehr nah am ursprünglichen Wortlaut auch bleibt. Die neuen Vorschriften in IFS 18 durchaus zitiert, aber um den Charakter der Agenda-Entscheidung nicht zu verfälschen, möglichst keine weitergehenden Erläuterungen gibt. Also man verweist, man deutet den Praktika, das bilanzierende Unternehmen auf die neuen zutreffenden Vorschriften in IFS 18 hin. Wenn man sich die neuen Textziffern in IFS 18 anguckt, dann wird man darüber auf weitergehende Referenzen natürlich über den Kontext darauf hingestoßen. Aber man hat sich jetzt dagegen entschieden, darüber hinaus weitergehende Erläuterungen noch mit aufzunehmen, weil man die Gefahr gesehen hätte, man würde erstens Hindsight anwenden, also man wollte verhindern, dass man erst den Sachverhalt nicht nochmal komplett neu aufrollt, sondern die ursprüngliche Agenda-Entscheidung in ihrem Kern ebenso weiterhält, die neuen zutreffenden Referenzen einbindet mit dem sehr nah am Wortlaut der bisherigen Agenda-Entscheidung, sodass der Praktiker natürlich auch durch die entsprechenden neuen Verweise auf die ergänzenden Vorschriften hingewiesen wird, aber um eben im Umfang und in der Aussage, die ursprüngliche Aussage nicht zu verfälschen, jetzt so einen Clean and Mean Approach, so war der Wortlaut in der Sitzung, entwickelt hat und mit einfachen Mitteln, ohne Hindsight, die bisherigen Agenda-Entscheidungen beizubehalten, die neuen Vorschriften einzubinden, aber die originäre Aussage nicht zu verfälschen. Das ist so der grundsätzliche Ansatz. Ein Beispiel, als eben die Paragraphen natürlich aktualisiert werden, dann der neue Wortlaut der IFS 18 Vorschriften eingebunden wird, aber eben nicht darüber hinausgehende Erläuterungen eingebunden werden, wenn das nicht in der originären Agenda-Entscheidung der Weiterfall war. Das passiert in diesen 9 von 10 Fällen. Dazu.
Also was mir fehlt, ehrlicherweise, ist, wenn ich das jetzt sehe, ist irgendwie so eine Konklusio zu sagen, ändert sich was oder ändert sich nichts. Also das muss ich mir selber erarbeiten. Ja, sozusagen mit, das ist halt was übersetzt worden in die Terminologie. Aber diese Konklusion ist es quasi nur eine reaktionelle Anpassung, weil wenn jetzt in den IFRS 18 Dinge zu Wording und vielleicht irgendwie anders geschrieben sind, oder ist es eine inhaltliche Anpassung, die würde ich ja verstehen, die kommt da nicht raus. Und eigentlich hilfreich wäre es, wenn man eigentlich da durchgeht und sagt, so ein bisschen steht, glaube ich, hinter der Erwägung zu sagen, ich gebe nicht zusätzliche Erläuterungen, vielleicht im Kern bei der alten Agenda entscheiden. Weil hilfreich wäre es eigentlich, wenn man am Ende steht und eigentlich ändert sich durch IFRS 18 nichts außer die Referenzen. Mhm. Also, und das ist ja, glaube ich, über die Preparer sehr, sehr hilfreich. Weil so, also wenn es nur so bleibt, muss ich eigentlich alles durchgehen und da kann es dann doch irgendwie eine Änderung geben. Ist das integriert?
Also mein persönliches Gefühl wäre, dass es kann durchaus eine Änderung geben, aber das ist dann eine Änderung, die aus IFRS 18 kommt. Das wäre mein Bauchgefühl. Also es geht ja hier meistens um, ich nenne es jetzt mal Randaspekte, also wie ist etwas in der Bilanz auszuweisen, ist etwas wesentlich, wo die neue Vorschriften durch IFRS 18 reingekommen sind, die Grundsätze zur Aggregation, Disaggregation, die User Structured Summary. Da kann es andere Einschätzungen als bisher geben, hinsichtlich der Frage, ist etwas on the face separat zu zeigen, ist es, das sind Änderungen, die sich ergeben können, die kommen nicht aus der Agenda-Entscheidung selbst, aber in Anwendung der neuen Vorschriften von IFRS 18 in Kombination mit der Agenda-Entscheidung.
Genau, das ist eben so, also wenn ich jetzt mal das konkrete Beispiel nehmen würde, ja, in meiner Welt, bei IFRS 18 immer ein Konzern G&V Klima, was die Disaggregation angeht, oder die Gliederung, und die Segmentberichterstattung nicht betroffen. Also, wenn ich da, es wäre immer einigermaßen gewesen, es enthält hier jetzt Daten, so wie wir es einsagt, für den Beweis der Wesentlichkeit, also der andere Dinge, die es einsagt, so, und, aber wenn ich eigentlich sage, die Grundprinzipien, also, wenn man dieses Aggregation, das Aggregationssystem, das bleibt eigentlich auf die Konzert-GmbH bezogen, dann hätte ich eigentlich erwartet, wir reden hier über Segmentberichterstattung, dann kann es eigentlich gar keine Änderung geben. Also, weil, also der wirkt anders. Sie werden hellhörig und nervös, wenn jetzt über Aggregation, Disaggregation in IFRS 18 auf einmal irgendwie so eine Querverbindung zur Segmentberichterstattung aufgebaut wird. Ja, weil das hätte ich tatsächlich immer anders gesehen. Deswegen wäre eben die Frage gewesen, wenn dieses Grundprinzip stimmt, kann man dann da sagen, also kann eigentlich keine
Impact geben. Ja. Die Notesangabe. Ja, die Notesangabe und die Grundsätze der Aggregation und Disaggregation, die User Structured Summary, auch die Funktion der primären Abschlussbestandteile versus Beschreibung der Funktion der Notes, das hat sich geändert. Also, ja.
Aber immer bezogen auf die Konzern-GmbH. Hier bin ich in der Segmentberichterstattung. Also, deswegen, da würde ich sagen, also die hätte ich bisher tatsächlich immer ausgenommen, ja. Ich hätte, inhaltlich, ich habe in der Segmentberichterstattung Equity Investments weiterhin in meinem Profit, ja, das kann ich ja machen. Das ist mein Management Approach. Und heißt das jetzt gehe ich da durch, und jetzt hat dann der IFRS 18 alle Grundprinzipien, und ich zum Beispiel lasse dieses Equity Investment in Profit, hätte ich bisher nicht beschrieben. Ja, das ist halt sehr einfach so, muss ich es jetzt beschreiben, weil mir die IFRS 18 für die Konzern G&V eine andere sozusagen Gliederung vorgibt. Und das wäre jetzt dann für mich schon irgendwie so ein Überschwappen, ja, weil es sagt, die Prinzipien, die muss ich jetzt dahingehend prüfen, muss ich jetzt was dazu schreiben. Das hätte ich bisher ehrlicherweise total abgekoppelt gesehen. Und deswegen, also das ist jetzt eine inhaltliche Geschichte, aber wenn ich, deswegen wäre es sehr hilfreich, wenn ich mich jetzt mit diesen Dingen beschäftige, wenn das dann halt schon vorüberlegt wird und eigentlich jemand sagt, nee, also da kommt unterm Strich nichts bei raus, das steht halt jetzt im IFRS 18 in anderen Paragraphen, als es im IFRS 1 stand, Punkt.
Ja, aber das sind die Dinge, die wir, sag ich mal, in der ersten Tranche.
Ja, das sind
keine mechanischen Dinge, die einfach zu regeln sind. Hier ist genau die Frage, gibt es eventuell dadurch, dass der Regelungskranz von IFRS 18 eben anders ist und sich halt nicht nur auf die Konzern G&V beschränkt, sondern es sind ein paar Prinzipien da drin, die gelten für alle Primary Financial Statements und für die Notes. Also das ist nicht nur bezogen. Also das Thema MPMs zum Beispiel, das ist nur ein Konzern GmbH-Thema, das strahlt nicht aus. Aber das Thema Useful Structured Summary und Aggregation und Disaggregation gilt für alle Bestandteile flächendeckend. Ja. Und da ist eben hier die Frage, wenn ich jetzt diese alte Agenda-Entscheidung nehme und da entsprechend anpasse, dann kommt unter Umständen halt ein anderer Zungenschlag ein. Dann kann es durchaus sein, dass ich in der Anwendersicht zur ergänzenden Angabepflichten komme.
Das kann man aber allgemein nicht sagen, weil das ganze Thema Useful Structured Summary natürlich unternehmensabhängig ist. Also deswegen müsste ich jetzt ein Fact Pattern dazu haben, bei dem ich dann feststelle, bezogen auf dieses Fact Pattern ist keine Änderung zu erwarten. Das ist vermutlich das, was hier zugrunde liegt, denn ansonsten hätte man ja das gesamte Fallbeispiel im Grunde genommen nochmal neu schreiben müssen. Aber das heißt nicht, dass sich in keinem Fall etwas ändern kann. Das heißt, in diesem Fall, in diesem Fact Pattern gibt es keine andere Auswirkung.
Also, ich meine, zum einen, ich glaube auch, also, dass erstmal so abzuleiten ist, weil, ne, also, ich meine, durch Schaffung an sich, ne, als Beispiel, ist ja kein Primary von der Stelle, es ist ein Teil der Nodes, und dann fasst das natürlich auch schon jetzt hier, dekliniert da total rein, und sagen, okay, da muss man da jetzt auch Gedanken machen, und wenn dann tatsächlich, also, wo ich jetzt auch noch nicht blank unterschreiben, dass ich gar nichts ändern kann, sondern, ich habe nochmal, in zwei Minuten nur zum Verfahren jetzt, also, das sind ja jetzt Sachen, die nochmal im IC sind.
Ja.
Im Sinne von Prüfauftrag, wie das genannt wurde, ne, zu gucken. Ich sage jetzt mal, wenn es jetzt genau um so eine Diskussion so geht, kann ich da mal was erwarten, müsste es da nicht so sein, dass wir dann aus dem IC heraus und aus diesen Diskussionen heraus da auch eine gewisse Aktenlage bekommen, ob es da so die IC mal wird, ob das zu erwarten ist oder nicht zu erwarten ist. Also würde ich jetzt nicht im weiteren Prozess erwarten, dass ich jetzt da noch ein paar Leichen irgendwie bekomme. Weiß nicht, was dann quasi die neue Agenda-Entscheidung dann da
liegen wird. Die werden dann nochmal konsultiert. Die werden dann nochmal in den Prozess gelegt. So. Also die rein redaktionelle Änderung, das ist der erste Batch, da können wir so sparen, weil es da so offensichtlich ist, dass sich nichts ändert. Da brauchen wir nichts zu machen. Hier ist es so, da bestehen Zweifel, ob sich nicht eventuell doch etwas ändert. Und da will man dann
auch. So, aber ich sage, dann haben wir jetzt ja zum einen haben wir jetzt selber, ich sag mal, als Konsultationsinstrument, wie bei sonst auch bei einer CAW, da sozusagen auch nochmal unseren Senf dazugegeben auf gut Deutsch. Das wäre so eine. So, und wenn dann eine finale AD da ist, dann habe ich ja auch eine gewisse Aktenlage, die das hoffentlich dann hinreichend klärt, wie wahrscheinlich ist es, dass sich auch materiell jetzt was ändern könnte. Das kann einem dann gefallen oder nicht gefallen, aber
was ich aus der IC-Sitzung noch berichten kann, das drehte sich dann auch in die Frage, also es wird ja jetzt gerade konsultiert, wir können bis zum 6. Oktober eine Stellungnahme abgeben. Wenn das dann finalisiert wird, wie bindet man es ein in das bestehende Regelwerk? Und da wurden dann auch diskutiert, kriegt das eine neue Überschrift, wie wird das geflaggt, dass das aktualisiert wurde? Und das ist so für mich so auch die Frage, dass ja, vielleicht weitergehend der Kommunikation. Wie kommuniziert man in die Praxis, dass sich etwas geändert hat, wie jetzt hier im Prinzip nochmal den New-Process durchlaufen sind, neue Agenda-Entscheidungen haben, die auch für die Praxis Änderungen erwirken könnten.
Weil man muss ja mit Zeit lang zwei Parallel machen.
Ja.
Ja. Das ist dann quasi für die Implementierungsprojekte.
Genau, für die Implementierungsprojekte, ja. Richtig.
Weil Jan jetzt nicht da ist, deswegen verzeih mich mal, ist das jetzt was, was wir auch nochmal, ich sag mal, in unseren, ich sag mal, WP-Klimmel sozusagen zirkulieren, würden wir das sonst bei einer IC-Eingabe machen würden?
Also ich glaube, es gab keinen Outreach-Request. Wir könnten natürlich.
Also ich war nur so meine, was wir jetzt noch als Quelle nehmen können, da unsere Weisheit ein bisschen zu ergänzen, sage ich mal, wenn wir sagen, wir wollen das kommentieren. Das ist schon richtig, ich sehe schon, das hat ein bisschen anderer Fall, ne? Wir wollen jetzt kein Fact-Pattern abfragen, sondern
wenn das ist widespread war, das also
die
gab es
ja kein neues Fact-Pattern.
Vormals dann im Jahr hier 2024.
Was wichtig ist hier tatsächlich zu verstehen, das sind Sachverhalte, bei denen nicht primär hier als 1 oder 18 im Fokus steht, sondern wo es um eine Agenda-Entscheidung in Hinblick auf irgendeinen anderen Sachverhalt an einer Stelle darüber ging. Es ist aber im Rahmen der Argumentationskette irgendwo mal Bezug genommen worden, ob hier das einzige Frage war, aber machen wir jetzt, ziehen wir die Agenda-Entscheidung komplett zurück. Oder haben wir eine Möglichkeit, das Ding so anzupassen, dass weiterhin praktisch der Kernsachverhalt der SPR war, die in diesem Fall dann ihr Sachverhalt geregelt werden kann? Und was bedeutet das dann im Hinblick auf die ergänzenden Informationen, die nach IFRS 18 einstellig sind?
Das ist ja also komplett andere Stoßrichtung. Also mit diesem zweiten, mit Aggregation und Disaggregation, der alte, der ging eigentlich da gut, ne, zu sagen, fasst Dinge zusammen, um quasi nicht zu viel Informationen zu geben. Der neue sagt, und jetzt hier ist
abwesend. Es kann halt beide von gehen.
Genau, also zum Beispiel komplett.
Ja.
Bei der Agenda entscheiden, die auch schwierig ist. Und hat ja nicht die Diversity in Practice vermindert, sondern eher vergrößert.
Ja, wie ursprünglich.
Ja, ja. Wird ja völlig unterschiedlich gelegt.
Aber da tiefer steht halt auch Management Approach jetzt grundsätzlich irgendwie, sage ich, Individualität lässt. Also.
Frage von der Vorgehensweise, wollen wir die neun weiteren im Einzelnen durchgehen? Also wir haben das jetzt für alle betreffenden Agenda-Entscheidungen einmal verglichen und gegenübergestellt, welche Textpassagen sich ändern. Also das zweite Beispiel sind Agenda-Entscheidungen, die eigentlich sich mit dem Ausweis von Sichteinlagen mit Verfügungsbeschränkungen als Cash and Cash Equivalence beschäftigt. Und am Rande wird eben hier auf die Vorschrift in ES 155 Bezug genommen. Und da geht es eben wieder um die Frage, zieht man separate Posten ein, also den Ausweis in der Bilanz. Und also der vorhandene Verweis auf ES 1 ist eben 155. Und nach dem Unternehmen separate Posten in der Bilanz einzuziehen hat, wenn eine solche Darstellung für das Verständnis der Vermögens- und Finanzlage relevant ist. Das wird aktualisiert mit den entsprechenden Verweisen in IFRS 18, Paragraphen 23, 24. Dort wird eben auf eine entsprechende Passage Bezug genommen. Man wird dann entsprechend auf die neuen Vorschriften in IFRS 18 hingestoßen, wo dann eben auch noch mehr drin steht.
Würden wir das also kommentieren?
Wir können kommentieren, das ist also Frage zu entscheiden, ja.
Müssen wir wahrscheinlich sagen, welche wir kommentieren wollen, oder? Jetzt, wenn es bis 6. Oktober ist, dann ist es ja mal keine Sitzung mehr, oder?
Richtig.
Also formuliert sich, das können wir im Umlaufverfahren ja nochmal rumschicken, aber wir sollten in der Tat zumindest mal schauen, wo das sinnvoll ist. Also ich gucke jetzt natürlich auch mal so ein bisschen auf die Zeit, wenn wir jetzt alle 10 Beispiele durchdeklinieren, dann müssen wir einen Tag dranhängen. Also in der Nutshell ist es ja jetzt so, das hast du jetzt auch rausgearbeitet im Prinzip, und das geht ja selbst bei Beispiel 10 noch, zu sagen, ist das jetzt einfach eine Konsequenz, also der Formulierungsvorschlag, eine Konsequenz aus IFRS 18, dann kann ich sagen, das kann ich jetzt mögen oder nicht mögen. Aber wenn das sozusagen sauber abgeleitet ist, ist das halt so. Das haben wir jetzt wirklich Fälle, wo wir sagen, die Ableitung sehe ich so vielleicht ein bisschen anders. Oder die könnte missverständlich sein. Punkt 10 ist natürlich noch ein bisschen besonders, das ist schon klar. Wobei ja selbst da, deine Einschätzung zumindest war, ist halt so. Das setze ich jetzt mal frei, ja. Da müssen wir jetzt ja, glaube ich, konzentrieren, haben wir irgendwo Punkte, wo wir mit dieser Ableitung nicht konform gehen und zu sagen, nee, das ergibt sich unseres Erachtens nicht so ausgemacht sind. Oder das, was Ihre Sprache jetzt vorschlagt, ist missverständlich oder wie auch immer. Ich habe jetzt ein bisschen, ich sehe jetzt ein bisschen deine Bedenken bei dem ersten Beispiel.
Genau. Weil da würde ich, und da würde ich eben sagen, ist die Conclusio einfach zu sagen, ich ersetze jetzt ES1 durch ES18, würde ich die akzeptieren, würde ich sagen, nee, also wenn das dazu führt, ja, dann geht eigentlich das rauskommt gegen die ursprüngliche Intention, die die Agenda-Entscheidung hatte. dann kann man das dann einfach übernehmen. Dann muss man es halt nochmal aufmachen. Also sowas in der Art ist, glaube ich, sollte man dann schon kommentieren. Aber wenn man halt jetzt müsste jeder durchgehen und sagen, welche, also in einem Kreis sozusagen, welche Dinge man kommentieren kann.
Ja, es ist halt jetzt schon relativ umfangreich, deswegen sage ich, dass jetzt in der Sitzwende
ja, immer so ein bisschen... bis Ende der Woche, oder? Dass wir sagen, dass wir kommentieren.
Ja, wollen wir es machen? Gut, ja, dann kommen wir vielleicht mal, also Nummer 10, was wir jetzt schon nochmal kurz muss gemeinsam drauf gucken, das ist ja jetzt das Spannendste vom Supplier Finance.
Ja, Nummer 10 ist deswegen besonders, weil in der Agenda-Entscheidung zum Supply Chain Financing Arrangements in der ursprünglichen Agenda-Entscheidung sehr ausführliche Ausführungen zum Ausweis in der Bilanz enthalten waren, also Presentation in the Statement of Financial Position. Und da war jetzt der Ansatz, dass IFSIC diesen Abschnitt in der Agenda-Entscheidung, die sich mit dem Ausweis in der Bilanz befasst, die überarbeiten wir. Es gibt darüber hinaus in der Agenda-Entscheidung noch eine Section zum Ausweis in der Kapitalflussrechnung, die fassen wir nicht an. Aber den Abschnitt zum Ausweis in der Bilanz müssen wir anfassen, weil sich da die Vorschriften sehr umfassend geändert haben. Und das IFSIC seinerzeit, als es diese Agenda-Entscheidung gab, eben auch sehr ausführlich so ein Walkthrough mitgeliefert hat in der Agenda-Entscheidung. In dem halt durch die spezifischen Vorschriften, die zur Entscheidung, ob Verbindlichkeiten, die einem Reverse Factoring Arrangement unterliegen oder ob die halt in der Bilanz als, also innerhalb der Trade Another Payables auszuweisen sind, unter den Financial Liabilities oder als separates Line-Item in der Bilanz eben auszuweisen sind. Und bei dieser Entscheidung hat das IFSIC eben A, die relevanten Vorschriften, die das Unternehmen in Betracht zu ziehen hat und welche Faktoren es eben bei der Entscheidung berücksichtigen kann und muss, eben dargelegt und also ein ausführliches Walkthrough geliefert und das wird jetzt überarbeitet. Und da sind eben die Vorschläge, das entlang der Vorschriften in IFRS 18 neu aufzusetzen und eben auch zu zeigen, und das meines Erachtens recht schön gelungen, hier einmal, wie man die Grundsätze der Aggregation und Disaggregation, mit welchen Faktoren man hier arbeiten kann, um zu entscheiden, wie solche Verbindlichkeiten in der Bilanz auszuweisen sind. Und da gibt es eben halt jetzt neu eben zusätzliche Faktoren, die das Unternehmen in Betracht ziehen kann bei der Entscheidung, ob eben diese Verbindlichkeiten, die in einem Reverse Factoring Arrangement eben übertragen wurden, ob die hinreichend verschieden oder unterschiedlich sind, sodass sie separat ausgewiesen werden sollten oder eben zusammengefasst mit anderen Posten und in einem gesammelten Posten auszuweisen sind. Und die Faktoren, die das IFSIC jetzt hier anführt, sind einerseits eben die Fälligkeit, Liquidität, die Natur, dann Steuerauswirkungen und also Beschränkungen bei der Übertragbarkeit solcher Verbindlichkeiten. Und anhand dieser Faktoren dem diskutiert, wie sich die auf den Ausweis oder die Entscheidung, ob diese Verbindlichkeiten aggregiert oder disaggregiert auszuweisen sind, auswirken können. Das ist Kern der Aktualisierung, also der Bilanzausweis. Das ist in dem Abschnitt gesehen eine komplette Neufassung, eine Redeliberation, wenn man so will, der Agenda-Entscheidung. Das unterscheidet sie von den anderen neuen.
Weil es ist natürlich jetzt eigentlich so, also oder vielleicht liegt ich am Beispiel in der alten Welt, habe ich die Agenda, die Fassung gebraucht, weil mir der ES1 zu wenig Vorgabe gemacht hat. Ja. Jetzt habe ich Vorgabe. Da kann ich damit einfach die Agenda-Entscheidung kopieren, weil ich sage, das ist jetzt alles ein Standard. Danach muss ich vorgehen.
Also die Agenda-Entscheidung wurde ja nicht kassiert durch EFS 18 oder von daher sind
sie bestätigt weiterhin. Ich brauche diese Agenda-Entscheidung gar nicht mehr, weil das, was ich vorhin über die Agenda-Entscheidung spezifiziert habe, weil der S1 mir das nicht gegeben hat, wenn ich das als Hilfe habe, ich erst dann explizit im EFS 18 und befolge einfach den EFS 18. Vielleicht sehe ich das jetzt also.
Also es ist nicht nur eine Repetition, ja. Also geht es von nach oben. Also die eigentliche eigene Entscheidung ist ja noch die Frage, wie das Factoring nachzufinden ist. So die Frage wird natürlich in IRIS 18 nicht adressiert. Was in IRIS 18 adressiert wird in verschiedenen Textpassagen, ist die Frage, wann ich das aggregiere und wann ich das aggregiere oder was ein Useful Structured Summary ist. Und deswegen hat man jetzt hier in Bezug auf die Frage, muss ich jetzt Verbindlichkeiten, die aus einem Reverse Factoring Programm kommen, separat ausweisen oder nicht, noch einmal gegen die Vorgaben des Standards geschrieben wird. Deswegen sind da unten unterschiedliche Texte dran, auch wenn wir nochmal auf die nächste Seite gehen. Das ist jetzt nicht so, dass das ein Block ist, wo man dann sagt, die Punkte von A bis E stehen in einer Textsilbe, sondern man sieht hier 59, B, 51, B, Detail 19, das ist ja ziemlich zersplittert, ja. Und hier fasst man das praktisch jetzt einmal zusammen, das sind die anstehenden Paragraphen. Ansonsten würde ich zustimmen, also wenn das jetzt alles wortwörtlich genauso an einer Stelle ist, dann bräuchte man die Agenda-Entscheidung.
Ja, ich meine, das ist ja schon auch in der Konklusion der Interaktion von mir schon, also das hast du ja originär schon gesagt, wenn das Ding komplett quasi nur über ES1 gegangen wäre, dann hättest du es ja in Summe sozusagen in ES18 integriert und gesagt, okay, erstens learned das, was wir damals über eine Agenda-Entscheidung haben fixen müssen,
ja.
Nehme ich jetzt natürlich im kleinen Prozess auf und gebe das mit rein, aber dadurch, dass wir jetzt auch noch die 37 und so weiter natürlich hier mit in der Diskussion haben, funktioniert das so nicht.
Also ich glaube, das ist einfach eine von denen, die relativ nah im Grunde genommen an dem Ergebnis der ursprünglichen Regelung ist. Ja. Also dass wir jetzt die Formulierung Aggregation und Aggregation benutzen, werden wir vorher liegt within the line item oder as a separate line item. Und ich wahnsinnig fast, und man macht jetzt noch ein bisschen rosa dran. Das ist das erste Beispiel, wo man tatsächlich sagt, naja, guck drauf an, es kann durchaus auch dazu führen, dass es halt mehr ist, zeigen muss, ist etwas, was zu einer Änderung führen kann. Also ich glaube, das wäre jetzt hier weniger zu erwarten.
Okay, jetzt kann man ja nicht fragen. Der Algorithmus bringt dann halt mehr Indikatoren vor, ob ich aggregieren kann oder ob ich nicht aggregieren muss. Und die werden da ja eigentlich nur übersetzt.
Genau.
Ja, dann schicken wir es rum und dann können wir noch etwas sagen, noch nicht.
Wir machen das aus, ich beschäftige mich später damit.
Ich nehme mal mit, zum einen die grundsätzliche Befürchtung aus Anwendersicht, dass eine Änderung erwirkt werden könnte, die so nicht direkt ersichtlich ist, also für die Anwenderpraxis gesprochen und vielleicht deutlicher kommuniziert werden müsste. Und zum Zweiten die Befürchtung, dass in eine andere Richtung als in der originären Agenda-Entscheidung Aggregation, Disaggregation an dem Beispiel, es in eine andere Richtung geht und eine andere Aussage entstehen könnte als originär angelegt. Und das die Punkte sammeln wir nochmal ein im Umlauf. Mhm. Okay.
Das ist dann eigentlich eher eine Frage, wie man das nach außen hin kommuniziert, ja. Man muss sich überlegen, diese Agenda-Entscheidungen, die tauchen ja nur in dieser angestellten Version vom Baumvolumen auf. So, jemand, der jetzt später IFS 18 liest und dann diesen Verweis entsprechend sieht, wird wahrscheinlich das sowieso noch mal jetzt lesen. Diese Frage, die stellt sich ja vor allem für Finanzierer, die wurden noch bisher innerhalb der alten Welt kommen, jetzt einen neuen Standard bekommen und darauf hingewiesen werden müssen. Achtung, da kann es eine Änderung geben. Also die Frage, wie soll man das in irgendeiner Form halt deutlich machen? Das ist dann eigentlich eher eine Kommunikationsfrage, dass man sagt, also wie kann sich das Ergebnis ändern? Weil ihr ursprünglicher Punkt, welche von diesen vielen Agenda-Entscheidungen ist im Grunde genommen mehr eine mechanische Erinnerung, die aber die Grundaussage der Agenda-Entscheidung halt beeinflussen? Und bei welchen ist es so, dass sich das Ergebnis in Abhängigkeit und Sachverhalt durchaus ändern kann? Die müsste man eigentlich nochmal flecken. Ja, weil das eine extra Einwertung da womöglich bei der Implementierung wird auf der Achtung erfordert.
Oh, das ist natürlich auch nochmal ein schöner Punkt des Anwenderforums, ne?
Und vielleicht, um den Gedankengang nochmal vorzuspinnen, also es gibt durchaus eine, bei der ich mich persönlich gefragt habe, warum wird sie konsultiert, weil im Prinzip sich in der Agenda-Entscheidung nur der Verweis auf die entsprechende Ausweisvorschrift in der Bilanz oder G&V geändert hat. Aber das ist insoweit mechanisch dadurch begründet, dass sich der Staff an der Konkordanztabelle von IFRS 18 orientiert hat und die ihm gesagt hat, also das ist nun nicht 1:1 unverändert übernommen worden. Deswegen ist das eine mechanische Auswirkung, dass diese Agenda-Entscheidung nochmal konsultiert wird. Ich versuche es gerade mal zu finden.
Ja, das ist ja auch ein Ergebnis, wenn man sich jetzt mit dem Abfassen von den neuen, ja, sagt, das sind vielleicht zwei oder drei dabei, die nicht 1:1 mechanistisch daherkommen, aber in der Analyse dann so abgeschichtet werden können und für den Rest habe ich im Prinzip so wirklich dabei sowas, dann muss ich halt kommentieren.
Ilka, eine Frage zur Nummer 6.
Für 6.
Mit den Negativzinsen, wo du unten schreibst, dass es zu einer anderen Einschätzung als zuvor kommen kann. Vielleicht springe ich das zu kurz, das habe ich noch nicht genau begriffen, wo die oder erkannt, wo das herkommen kann, diese
Einschätzung. Also der Verweis, der hier angesprochen ist, ist ES 1.85.112, wonach ein Unternehmen zusätzliche Line-Items einziehen muss, wenn das eben für das Verständnis des Abschlussadressaten wichtig oder wesentlich ist. Und was neu eingezogen wird, ist der Verweis auf die Vorschriften und auf die User Structure Summary. Das war für mich dann, sobald grundsätzlich der Anwärtsung des Anwärtsung oder User Structure Summary, das sind andere Vorschriften, das war für mich der Reflex, okay, im Ausweis kann er durchaus eine andere Einschätzung, also nur aufgrund von IFRS 18 kommen. Nicht im Hinblick auf die ursprüngliche Frage, die hier war, wie negative Zinsen auszuweisen, sondern rein der Finanzausweis. Also ja, eigentlich die Frage war eine andere Agenda-Entscheidung. Das war nicht immer, sondern die Folgefragen.
Die Linke, die neue Fassung ist praktisch etwas dedizierter. Wenn man nicht nur die Frage beantwortet, muss ich gegebenenfalls weitergehende Informationen liefern, sondern man stellt auch praktisch das in den Kontext, wo muss die Information geliefert werden, muss sie an den Rest geliefert werden, das ist eine Sache für den Anhang. Und das hat die alte im Grunde genommen auch aufgelassen. Ja, einfach nur gesagt, wenn du zusätzliche Informationen liefern musst, dann hat immer ein paar Gedanken, ja, und letztlich den Adressaten. Hier gibt es eben diese Konzepte, die Structured Summary, die im Grunde genommen der Gatekeeper ist dafür, ist das eine Sache für den Rest oder für das in Anhang.
Okay.
Das Beispiel, was ich meinte, wo sich meines Erachtens nichts ändert, das ist die 7. Da geht es um den Ausweis von Ertragssteueraufwand. Das Einzige, was in der Agenda-Entscheidung geändert wird, das ist der Verweis auf die Minimum-Line-Items bisher in IRS 1.82. D wird ersetzt durch die entsprechenden Line-Items, die keine Minimum-Line-Items mehr sind, nach IFRS 18. Also das allein der Verweis darauf, unter welcher Vorschrift Ertragssteuern zu subsumieren sind. Und das ist meines Erachtens keine Auswirkung, aber weil technisch eben in der Konkordanztabelle eben als eine Vorschrift mit wesentlicher Abweichung gegenüber bisher ist das hier erneut konsultiert worden. Es war, glaube ich, auch in der IC-Sitzung selber, dass die Frage gestellt wurde, müssen wir das konsultieren? Und dann die Antwort vom Staff, ja, Konkordanztabelle sagt, das ist eine abweichende Vorschrift, das ist jetzt unsere Maschine. Aber lass uns das Feedback einholen. Wir sehen, dass es keine Änderung dann.
Das ist ein bisschen eine erste interessante Agenda-Entscheidung, weil die eventuell nochmal eine größere Änderung erfahren wird. Was uns zu Ohren gekommen ist, ist, dass die Agenda-Entscheidung zu Tonnagesteuern weitgehend missachtet wird in vielen Rechtskreisen. Und dass das Ganze jetzt vor allen Dingen nochmal einen neuen Schwung bekommt durch steuerähnliche Sachverhalte in muslimischen Ländern, wo eine Erwartungshaltung besteht, dass ein Unternehmen, das halt in einem muslimischen Land domiziliert ist, einen Teil seines Erfolges im Grunde genommen halt wohltätigen Zwecken zugute stellt. Und diese Steuersysteme sind nicht einheitlich. Manchmal gibt es eine Anknüpfung tatsächlich an einer Nettogröße, die also von deinem Gewinn, Vorsteuergewinn, musst du halt 5% in irgendeiner Form zurückgeben. Dann riecht das schon relativ ähnlich in der Einkommensteuer. Manchmal wird aber auch einfach ein Aspekt der Betrag genannt, der zu zahlen ist, oder es wird ins komplette Vernehmen des Unternehmens gestellt. Und wenn man dann sich anguckt, wie das im Augenblick gehandhabt wird unter IS1, dann werden diese entsprechenden freiwillig erzwungenen Abgaben tatsächlich unter den Ertragssteuern ausgewiesen. Da kann man sagen, da war unter IS1 eigentlich schon anrüchig, aber sondern wir waren jedenfalls präzise. In der neuen Fassung von IRS 18 steht glasklar drin, dass in der Steuerzeile wirklich nur die Ertragssteuer, praktisch das auszuweisen ist, was als Einkommensteuer gilt und alles andere eben nicht. Das heißt, das muss im Operating-Bereich gezeigt werden. Und da überlegt das Komitee derzeit, ob sie da so eine Agenda-Entscheidung raus ist. Wir haben eben in dem Zusammenhang gesehen, der Sachverhalt ist aufgekommen durch diese in muslimischen Ländern erfolgenden Abgaben. Weil wir haben in diesem Zusammenhalt festgestellt, dass das Thema Tonnagesteuer praktisch genau das gleiche damals bewirkt hat. Und viele Unternehmen, die halt in der Branche tätig sind, weisen das nach wie vor im Steuerergebnis aus und dann wird es halt nicht hin, sondern es wird jetzt halt in den Operating-Bereich. Das wird sich jetzt nicht eine der Branche ausüben.
Gibt es weitere Punkte bis hier für heute? Gibt es noch keine vorläufige Agendaentscheidung? Es gibt die Sitzungsunterlagen vom Mitarbeiterstab. Die IC-Sitzung ist heute, 16.09. Der Topf war um 10 Uhr London Time, also vor einer Stunde. Ich weiß noch nicht, was rausgekommen ist. Aber wir hatten es schon im Anwenderforum ventiliert. Und wir wollen es auch im nächsten Anwenderforum nochmal ventilieren. Und ich glaube, Jan will es in der nächsten Sitzung auf die Tagesordnung bringen. Aber können gerne jetzt Punkte mitnehmen.
Ja, ich finde es halt so, es ist ehrlicherweise, so wie wir das verstanden haben, ein sehr, sehr spezifisches Sektpattern. Das ist ja insgesamt ein Regelungsbereich, der eben nicht explizit geregelt ist. Mhm. Ja, deswegen gibt es da, wenn man jetzt im Rahmen der Implementierungsprojekte einfach Überlegungen, wie man mit umgegangen wird. Mhm. Natürlich wird sehr interessant, weil man dann über eine Entscheidung, die sehr spezifische Aspekte dann hat, dann möglicherweise eine Entwicklung, dann eine technische Richtung vorgegeben wird. Also irgendwie schwierig. Also, weil die erste Frage war schon, wer da jetzt zur jetzigen Zeit bewegen muss. Ja, weil eigentlich, wenn man im Prinzip mehr sagt, ich habe. Das mir anschauen, der Aspekt wird dann beurteilt, dann am Rahmen der Implementierung eine Vorgehensweise drin, aber das ist halt jetzt noch dann viel überraschender.
Was wir gehört haben, ist, dass es kam natürlich direkt die Folgefrage. In Fact-Pattern ist dann tatsächlich nur das konzerninterne Darlehen adressiert, was die Cash-Poolings.
Genau.
Was mit dem Derivat da drauf, auf die Währungsdifferenzen. Also das sind die weitergehenden.
Genau.
Und die Frage, kann man, also bislang ist das ja nur eine Stabsmeinung, aber kann man die Lesart, die jetzt der Stab entwickelt hat, das auch, muss man prüfen, aber eins zu eins anwenden auf ähnliche Sachverhalte, weil die IC, der IC-Sachverhalt ja bewusst sehr begrenzt gehalten ist. Ja.
Genau, das kann ich schon sagen, das können wir auch sehr begrenzt gesehen, weil es ist ein Unterschied, ob ich ein internes Darlehen habe, sonst nichts, oder ob ich in diese operativen Themen wie Cash-Pooling etc. reingehe, auch was dann sozusagen die Konsequenz quasi im Ausweis dann so wird. Aber dann eben alles dann.
Dann sage ich vielen Dank. To be continued.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Dann können wir den Tagesordnungspunkt für heute erstmal schließen. Und wollte ich mehr.
Ich würde mal ganz gerne raus.